Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Wie entstehen gute Texte? Und wann kann man eigentlich von einem guten Stil sprechen? Was kennzeichnet einen guten Stil? Der Literaturkritiker Michael Marr beschäftigt sich auf 650 Seiten mit diesen Fragen. Titel seines Buches: Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Gleich mehr dazu. Um eine äußerst stilsichere Dichterin geht es in unserem ersten Beitrag, Maria Stepanova. In ihrer Heimat Russland gilt sie schon lange als eine der innovativsten Schriftstellerinnen, die die Moskauer Literaturszene entscheidend mitgeprägt hat. Hierzulande gelang ihr der Durchbruch erst vor 2 Jahren, und zwar mit ihrem ersten Roman Nach dem Gedächtnis. Für dieses Buch wurde sie in diesem Jahr zusammen mit ihrer Übersetzerin Olga Radetzkaya mit dem Literatur- und Übersetzerpreis Brücke Berlin ausgezeichnet. Mythos und Gedächtnis stehen auch im Zentrum von Stepanovas lyrischem Schaffen. In diesem Herbst ist ein Band mit langen Gedichten Maria Stepanovas erschienen, Der Körper kehrt wieder. Wiederum in der Übersetzung von Olga Radetzkaya, die im folgenden Beitrag von Marie-Louise Knott nicht nur als Gesprächspartnerin, sondern auch als Zitatorin zu hören ist.
In ihrer Jugend erlebte die 1972 in Moskau geborene Maria Stepanova die Hoffnungen von Glasnost, bevor unter Putin das Zerbröseln der Zukunft begann. Patriotismus und Vergangenheitskult waren begleitet von einer zunehmenden Aushöhlung der Sprache im öffentlichen Raum. Es ist, schreibt Stepanova, als würde eine jahrzehntelang in den hintersten Winkeln des Bewusstseins vergrabene Vergangenheit plötzlich als Parade der toten Dinge durch die Straßen ziehen. Ein eklektisches Allerlei. Und jeder modelliere sich etwas zusammen aus dem, was schon da ist, so die Dichterin. Und tatsächlich zieht solch eine Parade der toten Dinge auch durch ihre Gedichte. Doch Stepanova unterminiert das patriotische Pathos mit Humor und Sarkasmus, mit lyrisch-liedhaftem und mit koboldhaftem Spiel. So gibt sie der Trauer um die tatsächlichen Toten Raum und feiert gleichzeitig, dass Poesie ein machtvolles Werkzeug des Widerstands ist.
Die Dichtung, absurdes, vieläugiges Wesen mit vielen Mündern, das in vielen Körpern zugleich lebt, ging zuvor durch viele andere Körper, die jetzt zwecks Erhalt auf Station sind, wie etwas demnächst zu Gebärendes.
Fremde Dichterstimmen, Ann Carson, Inger Christensen, Walt Whitman, aber auch Goethe, Brecht oder Celan, sie alle reden hinein. Abzählreime, Kinderverse, Volkslieder mischen sich darunter. Die Übersetzerin Olga Radetzkaya performiert diesen Reichtum an Stimmen, Bildern und Klängen mit derartiger Schönheit und Selbstverständlichkeit, dass es eine hohe Kunst ist. Das erste titelgebende Langgedicht des Bandes entstand 2019 als Auftragsarbeit zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Hier wird die Dichtung selbst zur handelnden Gestalt. Sie schreitet über die Schlachtfelder des 20. Jahrhunderts, liest die verstreuten Teile der Menschheit auf und setzt sie wieder zusammen, in Erwartung des jüngsten Gerichts und der Auferstehung, des Geistes wie des Fleisches. Die Poesie ist eine Knochensammlerin. Traditionelle Metren und Reimstrukturen stoßen auf Ungebundenes. Aufgebaut ist dieses Langgedicht in ferner Anlehnung an Inger Christensens Zyklus Alphabet. Doch wo Christensen die Erschaffung der Welt in der Sprache evoziert, beschwört Stepanova in einer Art Gegenbewegung die Reparatur der Welt. Mal wird gereimt, mal rezitiert, mal fast gesungen.
Komm, sammeln wir diesen Körper gemeinsam ein. Am Krimmel den Po, am Stadtrand draußen ein Bein. Wie setzen wir das bloß zusammen fürs jüngste Gericht? Dass Rettung bevorsteht, wussten die Knochen ja nicht.
Die beiden anderen Langgedichte mit dem Titel Spolia und Krieg der Tiere und Untiere entstanden 4 bzw. 5 Jahre zuvor. In Spolia versammelt Stepanova Fragmente vergangener Zeiten und fügt sie zu neuen poetischen Zwecken und Kontexten zusammen. Die Geschichte wird vorgeführt als ein Karussell aus Möglichkeiten und Unmöglichkeiten.
Mein Heimatland, ich liebe deine Weiten, wo Täler, Tische, Wald vorübergleiten, und auch den grausen Nuitzraor und den letzten Zaren Und Kitjesch. Kitjesch natürlich.
Kitjesch ist ein mythischer Ort. Das Atlantis der russischen Geschichte gewissermaßen. Jene Stadt, die einst in einem See versank, weil sie sich gegen den Angriff der Tataren nicht verteidigen konnte. Überall im Band ringen Kriegsbilder um Einflusszonen und erobern sogar Goethes Erlkönig.
Wer reitet so spät durch Tümpel und Bach?
Später heißt es im selben Gedicht.
Aber dort im Dunkeln tief unter dem Moor quillt das Erdwasser aus dem Gestein hervor. Kehrt zurück aus der Strafkolonie, steht in Stühlen schon bis ans Knie.
Beim Lesen schmuggeln sich auch Unsinnsverse hinein, etwa
in der Zehner Straßenbahn hat sich Puschkin wehgetan.
Wo Stepanowa der Zerrissenheit bis in den Sound hinein Raum gibt, verteidigt sie die Möglichkeit, sich nicht von Ohnmacht, Scham, Verzweiflung oder Selbstekel das Herz ausschachten zu lassen. Ob ironisch oder nicht, die drohende Auflösung aller Grundlagen von Menschlichkeit wird durchsetzt von äußerst sanften Klängen, als gelte es, aus den Kollisionen und Implosionen neue Energien zu gewinnen. Der dritte Zyklus entstand im Jahr 2015, unmittelbar unter dem Eindruck des Kriegs in der ukrainischen Donbass-Region. Jede Linie in diesem dicht bevölkerten und hoch anspielungsreichen Langgedicht inszeniert die auftrumpfende, mythendurchtränkte Kriegsrhetorik aus Erzählungen, Balladen und Filmen. Hineingewoben hat Stepanowa ein mittelalterliches Volksepos, das Igor-Lied. Frage an die Übersetzerin Olga Radetzkaya. Wie eigentlich rekonstruiert man im Deutschen diese Kunst der Überfrachtung?
Also ich kann in einem deutschen Leserhirn natürlich kein Igor-Lied implantieren und ich kann auch kein Puschkin wachrufen. Aber ich kann vielleicht sowas wie ein Puschkin-Gefühl erzeugen. Ich habe viel mit eigenem Material gearbeitet, also mit dem eigenen Sprachgedächtnis. Ich hatte am Anfang riesen Bedenken, ob das überhaupt gehen kann. Aber irgendwann war ich dann so drin im Material und in diesem Drehen und Formen und Ausprobieren und Spielen, dass es am Ende eigentlich ein Erlebnis von Freiheit war, zu meiner Überraschung.
Solche Freiheit wünscht man sich bei jeder Übersetzung. Gegen die Gefahr des Triumphalismus setzt Maria Stepanowa immer wieder auf das Stilmittel der Komik. Eine Subversionsstrategie, denn im Ironiebad löst sich bekanntlich alles auf. Die Übersetzerin Olga Radetzkaya sagt zu diesem komischen Element:
Komik entsteht ja meist aus dem Kontrast von Erhabenem und Profanem. Und dazu kommt dann noch so eine selbstironische jüdische Färbung, was nach meinem Gefühl überhaupt charakteristisch ist für die russische Kultur, speziell für die Komik, neben dem Absurden natürlich. Diese ganze Odessa-Linie der Komik, dieser Witz am Rand des Abgrunds, quasi als letzte Freiheit des Einzelnen, die Situation einfach nicht ernst zu nehmen und sich selbst nicht ernst zu nehmen, obwohl das Ganze natürlich tief ernst ist.
Die Kollisionen aus Tragik und Komik in diesem Band spiegeln die gewaltigen Brüche der russischen Gesellschaft. Natürlich entgehen uns hiesigen Lesern einige der Anspielungen. Doch das mindert kein bisschen das Lesevergnügen. Denn die Art und Weise, wie Maria Stepanowa in ihrer Dichtung aus kollektivem Erinnern und eigenem Fragen Funken schlägt, ist tief, erhellend und amüsant zugleich.
Eine nachdrückliche Empfehlung von Marie-Luise Knott, Maria Stepanowa, Der Körper kehrt wieder. Aus dem Russischen von Olga Radetzkaya, erschienen ist das Buch bei Surkamp, 138 Seiten, 22 €. Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Dieses Buch des Schriftstellers und Literaturkritikers Michael Marr ist halb Stilkunde, halb literaturkritische Detailanalyse. Texte von Goethe, Schiller, Kafka, Boto Strauß und vielen anderen Autoren werden hier unter die Lupe genommen. Der 1960 geborene Literaturforscher Michael Marr kann auf eine jahrzehntelange Beschäftigung mit literarischen Texten zurückblicken. Er veröffentlichte viel beachtete Bücher, unter anderem zu Thomas Mann, Marcel Proust und Wladimir Nabokov. Nun also Stilkunde auf 650 Seiten. Günter Keindelstorfer stellt das gewichtige Werk vor. Er hat mit Michael Marr gesprochen.
So ein Buch schüttelt man nicht aus dem Handgelenk, Michael Mahr muss zehntausende Seiten gelesen haben, von Luther bis Strerowitz, um diese stilkundliche Monumentalstudie vorlegen zu können. Die deutschsprachige Literatur, und auf die legt Mahr seinen Schwerpunkt, hat zahlreiche Stilistinnen und Stilisten von Rang hervorgebracht. Mahr muss sich auf einige Dutzend konzentrieren. In jedem Fall hat Stil, so der Literaturkritiker, mit Individualität, mit Persönlichkeit zu tun.
Stil ist, man möchte fast sagen, per Definition individuell. Jeder Autor, jede Autorin von Rang hat einen stilistischen Fingerprint. Man könnte auch sagen, eine Stil-DNA. Wenn man die lesen kann, dann leuchtet sie und man erkennt den Autor oder die Autorin oft schon nach wenigen Zeilen. Deshalb kann man Stilfragen im Grunde auch immer nur an Beispielen erklären.
Auf 650 kurzweiligen Seiten, die er mit einem zweiteiligen Literaturquiz aufgelockert hat, arbeitet Michael Mahr heraus, warum er Rahel Varnhagen für unterschätzt und Hölderlin für überschätzt hält, aus welchen Gründen Thomas Mann und Kafka in seinen Augen die unübertroffenen Stilisten der deutschen Sprache sind und was ihn an österreichischen Erzählern wie Heimito von Doderer, Leo Perutz und vor allem an Josef Roth begeistert.
Es ist ja nicht zu bestreiten, dass Österreich bei einem ungefähr Zehntel der Bevölkerung Deutschlands statistisch gesehen ein Riesenausreißer ist, was die Produktion bedeutender Prosa betrifft. Ohne die österreichische Literatur brechen in der Geschichte der deutschen Prosa ganze Landmassen weg. Das muss der Piefke neidlos zugeben. Die Gründe dafür, schwer zu sagen, man müsste sie untersuchen, das K&K-Reich mit seinen diversen Sprachrändern und das Wiener Kaffeehaus dürften eine Rolle dabei spielen. Und auch die Schriftkultur im Jüdischen. Denn ohne den jüdischen Anteil wäre Österreich statistisch ganz unauffällig. Die Bachmann, Bernhard, Handke, Jelinek alleine hätten es nicht gerissen.
Stefan Zweig, ein vielgelesener Autor auch heute noch, kann vor Michael Mahrs kritischem Blick nicht bestehen, schon gar nicht im Vergleich zu seinem Landsmann Josef Roth.
Wer darauf besteht, dass Stefan Zweig, manche nennen ihn den Erwerbszweig, der bessere Stilist sei als Josef Roth, den kann ich nicht mathematisch widerlegen. Ich kann aber versuchen zu zeigen, und tue es am Detail, warum hier Unterschiede walten wie zwischen Pudel und Löwe. Wenn dann immer jemand noch den Pudel lieber hat und das Klischee dem Originellen vorzieht und das Abgenutzte dem frisch glänzenden vorzieht, dann kann ich nur die Hände ausbreiten oder mit den Achseln zucken.
Eine der wichtigsten Kategorien des Stils, macht Mahr deutlich, ist der Einfall. Mit dem Einfall, der kleinen überraschenden Abschweifung vom protokollierten Weg, komme etwas winzig Neues in die Welt, schreibt Mahr. Zusammen mit Rhythmus, Klang, Balancegefühl und einer Reihe anderer geheimnisvoller Ingredienzien entsteht aus dem sinnfälligen Arrangement von Einfällen das, was Stil ausmacht: Originalität. Eine Originalität, die Mahr in der Wissenschaftsprosa unserer Tage schmerzlich vermisst. Was Soziologen, Philosophinnen und Cultural Studies-Heroen in Forschungseinrichtungen und Uni-Instituten Tag für Tag so zu Papier bringen, nennt Mahr das Graubrot der deutschen Sprache. Die Wissenschaftsprosa unserer Zeit zeichne sich, von rühmlichen Ausnahmen abgesehen, durch eine öde Aneinanderreihung langweiliger Bilder und wenig origineller Verben aus. Und wenn im Fall des Falles einmal Bilder verwendet werden, dann in der Regel die abgegriffensten. Plastikdeutsch nennt Michael Mahr, was an unseren Unis in 99 von 100 Fällen produziert wird. Das habe auch mit des Gedankens Blässe zu tun, die da in vielen Fällen waltet, mutmaßt der Literaturkritiker. Seine Forderung:
Verzichte auf Plastikdeutsch. Meide die Klischees, denk und sieh neu. Den Stil verbessern, das heißt nichts anderes als den Gedanken verbessern, so sagt es sinngemäß Friedrich Nietzsche.
Michael Mahr bietet auch konkrete Stiltipps und Handlungsanleitungen in seinem Werk. Stil mag Ausdruck individuellen Talents sein, meint er, dennoch kann sich auch der durchschnittlich begabte Schreiber an bestimmte Orientierungspunkte halten.
Es gibt schon ein paar Regeln, die werden in meinem Buch auch alle erklärt. Um nur zwei, drei Beispiele zu geben. Beiwörter, Adjektive, bitte nur, wenn sie uns wirklich etwas erzählen oder in kleiner Spannung zum Hauptwort stehen. Sonst lieber weglassen. Bei Verben und übrigens auch bei Substantiven im Zweifelsfall das Schwächere, Transparentere. Fremdwörter nur, wenn sie rhythmisch oder klanglich besser passen in den Satz oder eine wirklich andere Nuance haben. Also bei Fremdwörtern, da bin ich xenophob. Und schon gar nicht die abgegriffenen Latinisierten. Also bitte verzichtet mal eine Woche lang auf Diskurs, Paradigma und Narrativ.
Das sind Wörter, die Friedrich Schiller nie in den Mund genommen hätte. Michael Mahr hält trotzdem nicht allzu viel vom Verfasser des Wilhelm Tell und anderer Historiendramen. Schiller ist Mahr zu eindimensional gravitätisch. Andere Olympier der deutschen Klassik beurteilt der in Stuttgart geborene Stilkritiker milder.
Die deutsche Klassik hat natürlich viele Heroen hervorgebracht. Goethe ist Gott, schreibe ich schon aus Gründen der Alliteration, aber wie ich hinzufüge, ein fehlbarer Gott und in einer Welt der Vielgötterei. Der trockene, ironische, manchmal frivole Wieland, der stoische, witzige Lessing, das sind alles Giganten. Ganz zu schweigen von Jean-Paul, der als Stilist alle überragt, leider aber oft kaum lesbar ist. Jean-Paul litt, kann man sagen, unter einer Art Midas-Fluch. Alles, was er anfasste, wurde zum Gold der Metapher. Was herrlich ist, was man aber auf Dauer schwer aushält.
Michael Mahr konzentriert sich keineswegs auf das 18. und 19. Jahrhundert in seinem Buch. Er analysiert auch Werke von W.G. Sebald, Kurt Tucholsky, Martin Mosebach, Hans Wollschläger und Robert Gernhardt. Und er widmet sich einer Reihe von Autorinnen, die er über die Maßen schätzt. Rahel Farnhagen, Marie von Ebner-Eschenbach und Christine Lavand zum Beispiel, aber auch modernere Schriftstellerinnen wie Brigitte Kronauer, Marie-Louise Scherer, Hertha Müller und die junge österreichische Lyrikerin Anne Cotton. Dass sich Mahr stilkundliche Literaturgeschichte so überzeugend liest, hat auch mit der souverän entspannten Haltung zu tun, mit der sich der 60-Jährige seinem Thema nähert. Kein verbissenes Besserwissertum, keine sprachpolizeiliche Gschaftelhuberei. Mahr trägt seine sprachästhetischen Beweisführungen in klarer, eleganter Prosa vor, mit der ironischen und selbstverständlich selbstironischen Noblesse des Kenners und Könners. Dass die Pointen in diesem Buch lässig wie aus der linken Hand geschnippt werden, wie Mahr es an Johann Peter Hebel lobt, passt ins Bild. Über den Weimarer Dichterphilosophen Johann Gottfried Herder, um ein Beispiel zu nennen, schreibt Mahr, Zitat, Herder galt vielen als Gott, vor allem seiner Frau. In manchem wird man dem Verfasser dieser stilkundlichen Literaturgeschichte auch nicht folgen mögen. In seiner Bewunderung für die prätentiöse Prosa Rudolf Borcharts etwa oder in seinen Elogen auf die sprachschöpferischen Talente der Memoirenautorin Hildegard Knef, deren Stil Mahr gewieft, expressiv, farbig, nervös und immer originell nennt. Das kann man auch anders sehen. Allein hier empfiehlt sich Großzügigkeit. In einem so hinreißend persönlichen Buch wie diesem muss auch Platz für aparte Provokationen sein, für charmante kleine Spleens und, warum nicht, für liebevoll gesetzte Gags.
Unser Wiener Kritiker Günther Keindelsdorfer zu Michael Mahrs Buch »Die Schlange im Wolfspelz – Das Geheimnis großer Literatur«, erschien bei Rowohlt, 656 Seiten, 34 Euro. Und wir schauen noch auf unser Programm am Wochenende. Morgen im Büchermarkt für junge Leser wird Ute Wegmann mit der Kinderbuchautorin Antje Herden sprechen. Und am Sonntag stellt ihn Samuel Hamen als unser Buch der Woche die vierbändige Werkausgabe von Thomas Kling vor. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Eines der Themen wird sich mit dem Rückgang der Treibhausgasemissionen im Corona-Jahr beschäftigen. Zumindest eine gute Nachricht in diesen schwierigen Zeiten. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.